طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. إنام الله سأل أبا مسلم هاتسكن الله زيكم هاي البام هاتسكايت من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wie angekündigt worden ist, werden wir uns heute inshallah ta'ala ein weiteres Mal unterhalten über ein sehr wichtiges Thema, und zwar ziemlich genau zum 13. Mal, über den Anstand und das Benehmen beim Wissenserwerb. Diese Unterrichtsreihe ist aufgebaut auf einem sehr interessanten Buch von einem Gelehrten namens Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala. Er hat ein Buch geschrieben, das auf Deutsch übersetzt, kann man folgendermaßen übersetzen: Eine Ansammlung an Charaktereigenschaften eines Überlieferers und Verhaltensregeln eines Zuhörers. Eine Ansammlung an Charaktereigenschaften eines Überlieferers und Verhaltensregeln eines Zuhörers. In dem Buch geht es in erster Linie darum, wie benimmt sich ein Schüler mit seinem Lehrer. Und wir werden sehen, dass es den Gelehrten von damals und die Menschen heute sind die gleichen Menschen wie von damals, es ihnen viel wichtiger war, jemandem gute Manieren beizubringen, als viele Informationen. Denn wenn du jemandem viele Informationen weitergibst und schlechte Manieren, dann ist das ein Schuss in den Ofen. Weil am Ende wird diese Information, die du deinem Schüler weitergegeben hast, zum Nachteil sein. Und vielleicht sogar, möge Allah uns davor bewahren, nutzt der Schüler aus Überheblichkeit oder was auch immer diese Information, die er gelernt hat, gegen seinen eigenen Lehrer aus. Deswegen ist das Benehmen, liebe Geschwister, es ist sicherlich Teil des Wissens, aber es ist ein entscheidender Teil des Wissens. Dieser Gelehrte, der im Jahr 463 gestorben ist, hat dieses Buch geschrieben, und in diesem Buch besteht aus Überlieferungen, mehr nicht. Und es ist unglaublicherweise, wenn wir zum Beispiel ein Buch aufschlagen wie Sunan Abi Dawud, rahimahullah, oder irgendein anderes Sunna-Werk, finden wir, dass die Gelehrten in diesem Buch Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefern. Und in diesen Hadithen geht es meistens um was geht es? Es geht meistens um ein religiöses Urteil. Ich möchte wissen, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinetwegen gebetet, gefastet, wie hat er geredet, wie hat er sich verhalten, wie hat er geschlafen, wie hat er gegessen, wie hat er getrunken und so weiter und so fort. Aber in anderen Büchern gibt es auch Überlieferungen über die Generation nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zum Beispiel wollen wir auch wissen, wie haben die Sahaba radiallahu ta'ala anhum gelebt, wie haben sie gesprochen, welche Urteile, religiösen Urteile haben sie gefällt, wie haben sie reagiert auf neu eingetroffene Situationen, die es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in dieser Art vielleicht nicht gab. Und so weiter und so fort. Ihr wisst ja auch, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns ja auch angeordnet, uns zu orientieren an seinen Gefährten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und dann gibt es auch Bücher, die dir mitteilen, wie die Gelehrten auch nach den Sahaba radiallahu anhum umgegangen sind miteinander, sodass wir wirklich einen sehr guten Überblick haben über die Menschen damals, wie sie miteinander umgegangen sind, im Speziellen jetzt hier, wenn es darum geht, dass man etwas lernt, wie verhält man sich. Denn wenn man, liebe Geschwister, einen bestimmten Verhaltenskodex nicht einhält, das heißt bestimmte Verhaltensregeln nicht einhält, dann wird man sich wundern, aber sehr schnell wird das nicht nur das Ergebnis wird nicht nur sein, dass man unbeliebt ist, sondern es wird automatisch Grund dafür sein, dass man auch kein Wissen bekommt, denn welcher Lehrer mag schon einen Schüler bei sich haben, der sich nicht anständig verhält. Insofern werden wir verschiedene Themen erfahren im Laufe dieser Sitzung, inshallah ta'ala, die aber alle auf das Gleiche natürlich hinauslaufen. Wir lernen, dass Anstand ist Teil der Religion und Teil des Wissens und Teil des Iman. Wer keinen Anstand hat, hat weder das erste noch das zweite noch das dritte vollkommen. Und es ist für uns Menschen viel einfacher, eine Aya aus dem Koran al-Karim auswendig zu lernen, als diese Aya umzusetzen. Denn wann wird eine Eigenschaft zu einem Charakter, wenn du diese Eigenschaft immer wieder an den Tag legst? Ein Mensch wird nicht deswegen großzügig, weil er einmal ein Essen ausgegeben hat, sondern wird großzügig, wenn er es regelmäßig macht. Und das macht die Sache schwer. Denn diese Eigenschaft musst du immer beibehalten. Solange du diese Eigenschaft hast, bist du so. Und sobald du diese Sache nicht mehr umsetzt, hast du diese Eigenschaft nicht mehr. Fangen wir mit einem Kapitel an, das der Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala erwähnt hat, in seinem Buch Al-Jami' li-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami', was ich schon vorhin auf Deutsch übersetzt habe. Er sagte, es ist mustahab. Mustahab heißt, es ist wünschenswert. Es ist bevorzugt, dass man, wenn man, ich natürlich übertrage das jetzt, liebe Geschwister, allgemein, weil dieses Buch ist in erster Linie geschrieben für einen Hadith-Lehrer, das heißt jemand, der Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, wie Imam Ahmad rahimahullah ta'ala oder Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah oder Sufyan al-Thawri oder viele an Imam Malik und viele andere Gelehrte und ihre Schüler, die diese Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hören. Stellt euch vor, ich erzähle euch jetzt einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und überliefere ihn euch über meinen Lehrer und dieser wieder über meinen Lehrer und dieser wieder über meinen Lehrer und ihr seid jetzt die Schüler, die diese Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufschreiben sollen. Die Gelehrten haben aufgrund ihrer Erfahrung und ihrem Umgangs mit den Menschen diese Sachen gesagt, die Sachen aufgeschrieben, damit man eben ein vollkommener Schüler wird und damit man möglichst viel Nutzen zieht aus seiner Sitzung mit seinem Lehrer. Zudem gehört zum Beispiel, dass man, wenn man, sagt der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, es ist mustahab, es ist erwünschenswert, dass wenn man seinem Lehrer ein Buch vorliest, und das ist eine der bekannten Arten und Weisen, wie man Wissen vermittelt. Also wir kennen das in Universitäten heutzutage, ist das anders. Wir haben den Professor, der einen Vortrag hält und die anderen verfolgen zum Beispiel auf dem Beamer die Folien, die der Professor sagt. Und das ist eine Art. Aber eine der sehr bekannten Arten von damals und auch heute noch, wie es gemacht wird, ist, dass der Lehrer zu seinem Schüler sagt, lies mir das Buch so und so vor. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel irgendein Buch über islamische Rechtswissenschaft, Al-Fiqh zum Beispiel, und er soll dann dieses Buch ihm vorlesen. Und der Lehrer hört zu und der Lehrer erklärt dann an den Stellen, die nicht klar sind, die dem Schüler nicht klar sind, was die Bedeutung dieser Worte sind. Denn wenn jemand ein Buch zum ersten Mal liest, er versteht nicht alles, was drin ist, im Gegensatz zum Lehrer, der das Buch vielleicht schon 30 Mal gelesen hat. Oder umgekehrt kann auch sein, dass der Lehrer selbst das Buch in die Hand nimmt und den Leuten aus diesem Buch vorliest. Okay, das ist eine der bekannten und berühmten Arten, Wissen zu vermitteln, wie es bis zur heutigen Zeit. Und andere Lehrer machen es anders, es gibt verschiedene Methoden. Wenn man aber seinem Lehrer ein Buch vorliest, sagt er, sollst du möglichst immer ein originales Manuskript verwenden. Damals haben die Leute mit der Hand geschrieben, unter der Hand abgeschrieben, kopiert. Und natürlich passieren dadurch Fehler beim Abschreiben. Und deswegen ist es logisch, wahrscheinlich, dass man möglichst immer zum originalen Manuskript zurückkehrt. Auf unsere Zeit übertragen, wenn wir davon profitieren wollen, heißt es für uns, liebe Geschwister, dass wir immer zur Quelle gehen sollen. Du sollst immer zur Quelle gehen. Zum Beispiel, wenn du möchtest zum Beispiel die islamische Rechtswissenschaft lernen, Al-Fiqh. Und du hast angenommen, du sprichst die arabische Sprache, weil ich meine, in deutscher Sprache ist nicht so viel los, ja, was die Sache angeht. Aber angenommen, du sprichst die arabische Sprache, und dann könnt ihr euch ein Beispiel für deutsche Sprache selbst ausdenken. Aber du möchtest jetzt zum Beispiel Fiqh lernen. Dann ist es immer von großem Nachteil, dass man sich stützt auf Bücher, die von zeitgenössischen Menschen geschrieben worden sind. Es hat seine Vorteile wegen der Einfachheit der Sprache, das gebe ich zu. Aber es ist nicht das Original. Und derjenige, der dieses Buch geschrieben hat, sein Buch basiert auf Schriften von Leuten von früher. Das heißt, er kopiert. Aha, wenn er kopiert, gibt es eine Fehlerquelle. Der kann falsch kopiert haben, er kann falsch verstanden haben, er kann falsch geordnet haben, er kann unverständlich geschrieben haben, zweideutig geschrieben und so weiter. Es gibt viele Fehlerquellen, die in diesem Zusammenhang passieren können. Denn nicht jeder Mensch, der heutzutage ein Buch schreibt und veröffentlicht, ist unbedingt ein Fachmann in diesem Buch, was er geschrieben hat. Deswegen lernen wir daraus, dass wir immer versuchen, zur ursprünglichen Quelle zurückzukehren. Die zweite Angelegenheit sagt er, es ist ebenfalls mustahab, dass man solche Bücher nur anfasst, während man Wudu hat. Solche Bücher wie Hadith-Bücher und religiöse Bücher nur anfasst, wenn man Wudu hat. Warum? An dieser Stelle müssen wir einen wichtigen Aspekt, liebe Geschwister, uns vor Augen halten. Wenn die Gelehrten über bestimmte Themen sprechen, wie zum Beispiel, darf man den Koran lesen ohne Wudu? Darf man den Koran anfassen ohne Wudu? Darf eine Frau den Koran lesen, wenn sie ihre Periode hat? Darf man? Dann geht es den Gelehrten in erster Linie hier um eine rechtswissenschaftliche Frage. Das heißt, er will dir sagen, halal, haram, sollst es machen. Also er will dir sagen, was das Urteil bei Allah subhanahu wa ta'ala, damit du weißt, ob du eine Sünde begehst oder keine Sünde begehst. Aber wir blenden hier einen ganz wichtigen Aspekt aus, das ist der sogenannte Tarbiyah-Aspekt. Der erzieherische Aspekt ist ein ganz anderer Aspekt. Der erzieherische Aspekt kann sein, das verstehst du, der Gelehrte dir zum Beispiel sagt, Achi, es ist besser, wenn du die Sache nicht machst. Kann sein, ich sage das nicht generell, aber kann sein, dass der Gelehrte dir sagen will, es ist erlaubt, aber Achi, es ist besser, wenn du es nicht machst, weil das gehört zur Vollkommenheit eines gläubigen Menschen. Wir haben sehr oft dieses Problem, und das ist die gefährliche Sache, wenn wir Fatwas lesen im Internet oder ähnliches. Wir lesen zum Beispiel im Internet, der Gelehrte so und so hat gesagt, man darf den Koran anfassen ohne Wudu. Achi, der Gelehrte hat aber nicht gesagt, dass du es machen sollst. Versteht ihr den Unterschied? Ob es darf oder nicht darf, ob es machen soll oder nicht machen soll, das sind zwei Paar Schuhe, das ist was ganz anderes. Wenn jemand dir sagen würde, du sollst den Koran anfassen ohne Wudu, dann wäre das wäre Käse, das sagt keiner. Okay? Keiner sagt dir so etwas. Sondern das geht um das Urteil, aber der erzieherische Aspekt ist was ganz anderes. Und deswegen, was wir jetzt hier lesen über die Gelehrten von früher, das ist ihre Ansicht. Und wir sagen doch immer, dass wir dem Koran Karim folgen. Und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls folgen. Und diese Quellen interpretieren wir nicht so, wie du und ich es wollen, sondern interpretieren wir so, wie die Menschen früher es interpretiert haben, weil sie bei der Quelle da waren. Jemand, der mit dem Propheten gelebt hat, der weiß besser, was der Prophet meinte. Und jemand, der mit den Sahaba gelebt hat, weiß besser, was die Sahaba meinten. Und sie waren ja mit dem Propheten zusammen. Und deswegen, liebe Geschwister, also haben sie sehr wohl verstanden, dass es hier um Vollkommenheit geht und ein Muslim grundsätzlich soll nach Vollkommenheit streben und nicht nach, ist das haram oder halal? Ist halal? Okay, ich mach's. Nein. Du wirst niemals die Stufe der Gottesfurcht erreichen, wenn du nach diesem Prinzip handelst. Du wirst niemals die Stufe der Gottesfurcht erreichen, wenn du immer nur das machst, Hauptsache es ist nicht haram. Nein, das ist nicht der gläubige Mensch. Wenn er so handelt, er wird auf jeden Fall gemäß der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam Verbotenes begehen, wie wir gleich sehen werden. Deswegen, praktisch gesehen, ist es für den gläubigen, vollkommenen Menschen irrelevant, ob er den Koran anfassen darf mit Wudu oder nicht. Er macht es sowieso nicht, weil er immer Wudu hat. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem unmissverständlichen Hadith, la yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. Das heißt, nur ein gläubiger Mensch achtet stets darauf, Wudu zu haben. Und das bedeutet, liebe Geschwister, jemand, der immer Wudu hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn als gläubigen Mu'min bezeichnet. Das sollte Grund genug sein und Ansporn genug sein für einen gläubigen Menschen, versuchen immer Wudu zu haben. Tagsüber und auch wenn er vor einschläft, damit er in diesem Zustand einschläft. Wir reden hier nicht einmal vom Koran al-Karim. Wir reden hier von den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch da ist es mustahab und schön, er sagt dir nicht Sunnah. Er sagt dir nicht Sunnah, weil Sunnah ist mehr so eine Sache, noch bei manchen Usul-Gelehrten zumindest, ist es eine Sache, die ausdrücklich über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Aber hier ist es mustahab, weil das lässt sich ableiten aus den allgemeinen Regeln über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam jemand begrüßte, als er kein Wudu hatte, da hat er den Gruß nicht erwidert, sondern erst hat er sich gereinigt und danach hat er den Gruß erwidert. Das heißt, er hat die Reinigung, die rituelle Reinigung vollzogen und danach hat er erst den Gruß erwidert und hat er zu ihm gesagt, ich wollte nicht Allahs in ungereinem Zustand gedenken. Und das ist der entscheidende Satz. Ich wollte nicht Allahs in unreinem Zustand gedenken. Qatada rahimahullah ta'ala sagte, Qatada ist einer der, ist der Sohn von Abu Qatada, der Sahabi, radiallahu anhu, und er ist selbst ein Tabi'i, ein Imam der Tafsir-Gelehrten. Er sagte, rahimahullah ta'ala, sie sahen es als erwünscht an, mustahab an, dass man die Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam nur in reinem Zustand liest, also wenn man Wudu hat. Wer also den Weg der uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen folgen möchte, soll mit solchen Dingen anfangen, bevor er sich über größere Themen unterhält. Ich werde im Laufe des Vortrags, verzeiht mir, liebe Geschwister, viele Namen erwähnen, die dem einen oder anderen vielleicht nicht bekannt sind. Ist aber kein Problem. Es ist gut, diese Namen gehört zu haben, auch wenn man sie wieder vergisst, weil je öfter man sie hört, inshallah ta'ala, desto bekannter werden sie dann bei dem einen oder anderen. Und manchmal werde ich bei dem einen oder anderen Namen etwas hinzufügen. Einer der uns vorausgerechneten Menschen hieß Al-Fadl ibn Musa. Er sagte, ich habe niemals ein Buch angefasst, gemeint ein Buch ist der Koran oder ein Buch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich habe niemals ein Buch angefasst, ohne Wudu zu haben. Er sagte, das habe ich getan aus Respekt vor den Hadithen des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Es gibt im Islam eine Stufe, die nennt man Wara. Wara ist, kann man übersetzen mit Behutsamkeit oder Vorsicht. Diese Stufe ist eine Stufe über derjenigen Stufe, wo ein Mensch einfach nur kein Haram macht. Wie gesagt, Haram, dann gibt es Halal, aber es gibt auch Menschen, die sich nicht nur vom Haram entfernen, sondern von einem Teil von Halal, damit sie auf keinen Fall aus Versehen in die Rubrik Haram fallen. Diese Stufe nennt man Wara'. Und diese Stufe wirst du nicht erreichen, wenn du nicht sowas machst. Weil du siehst ja, wenn du dich daran gewöhnt hast, immer Wudu zu haben, für egal was du machst, egal ob du Koran liest oder ob du sogar Hadithe des Propheten liest, dann wird es dir nicht mal in den Sinn kommen, irgendwann mal aus Leichtsinnigkeit den Koran anzufassen ohne Wudu. Aus Respekt, aus Verherrlichung vor diesem Koran. Aber wenn du die Fatwa nimmst, du darfst das und hier, und das ist nicht schlimm, ach ja, und der Gelehrte hat es doch erlaubt und das ist doch halal, dann wirst du irgendwann mal auch in die Sache verfallen und du wirst dann Sachen machen, die verboten sind. Und das ist entnommen aus dem Hadith des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, die wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Aber wie Allah sagte, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Unter den Menschen gibt es manche, die Allah nur am Rande dienen. Das ist der Rand des Tisches hier und der läuft hier am Rand entlang und es passiert halt ab und zu mal, dass man ausrutscht und runterfällt. Ja? Und warum laufen wir mit unserer Religion immer am Rand? Ja, in unserer Religion sollen wir weit weg vom Rand laufen. Einer der Gelehrten von früher, Al-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, er sagte, ich hörte An-Nu'man ibn Bashir Folgendes sagen und nachdem ich An-Nu'man ibn Bashir habe diesen Hadith sagen hören, brauche ich niemand anderes mehr danach fragen. Und es geht hier, An-Nu'man ibn Bashir ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nu'man, das ist natürlich ein Lob für ihn. Also ich habe ihn gehört und nach ihm brauche ich niemand anderes mehr fragen. Nu'man ibn Bashir berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt. Dieser Hadith, wir alle kennen ihn. Aber der Wortlaut, den ich jetzt vorlese, ist nicht der bekannte Wortlaut, sondern ist der Wortlaut in Sunan Abi Dawud. Wahrlich, alles Erlaubte ist deutlich und alles Verbotene ist deutlich. Dazwischen gibt es aber unklare Dinge. Ich werde euch dafür ein Gleichnis aufstellen. Allah hat ein Gebiet für geschützt erklärt. Das geschützte Gebiet Allahs ist das, was er verboten hat. Wer also um das geschützte Gebiet Allahs weidet, ist nahe daran, dort hinein zu geraten. Wer Unklarem verfällt, ist nahe daran, es zu wagen. Es zu wagen bedeutet, das Verbotene zu wagen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ganz klar gemacht. In einer anderen Version sagte er sogar deutlicher, sagte, wer den unklaren Dingen verfällt, wird dem Verbotenen verfallen. Deswegen, du kannst nur den Verbotenen ständig aus dem Weg gehen, wenn du einen Abstand lässt zwischen dir und dem Verbotenen. Also auch einen Teil des Halal weglässt. Wenn wir in einer Sitzung des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind und Wudu haben und über seine Hadithe lesen, was wir auch heute jetzt gerade machen, wir sind in einer Sitzung, in der wir auch Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam hören, dann gehört es dazu, dass man diese Sitzung beginnt mit dem Gedenken Allahs und diese Sitzung beendet mit dem Segensruß auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, immer, wenn Leute sich zusammensetzen, Allahs gedenken, den Segensgruß über ihren Propheten nicht aussprechen, wird diese Sitzung für sie Grund zur Reue sein. Und immer, wenn Leute sich zusammensetzen, Allahs nicht gedenken, wird diese Sitzung ebenfalls für sie Grund zur Reue sein. Dieser Hadith ist von Al-Hakim als Sahih und Al-Tirmidhi als Hasan eingestuft worden. Manche Gelehrte haben sogar, auch wenn es eine Minderheit ist, daraus entnommen, dass es sogar eine Pflicht ist, dass man in einer Sitzung, egal in welcher Sitzung, es geht hier nicht um religiöse Sitzungen alleine, sondern es geht auch um andere Sitzungen, dass man da Allahs Name gedenkt. Wenn man es nicht tut, wird man es bereuen. Wird man es bereuen, weil es eine Pflicht war, die man unterlassen hat? Oder wird man es bereuen, weil man diesen großen Lohn, dieser große Lohn einem entgangen ist? Das wirst du am Tag der Auferstehung inshallah nicht erfahren, weil du wirst inshallah alles ab jetzt umsetzen. Ebenso, liebe Geschwister, gehört es zum Anstand gegenüber seinem Lehrer. Ob das der Lehrer ist, liebe Geschwister, in der Moschee, der Imam, oder der Gelehrte ist, wenn du studierst in einer islamischen Universität oder anderswo, gehört es dazu, dass man für seinen Lehrer ein Bittgebet spricht. Ich habe gesagt früher, wie hat man zum Beispiel Hadithe überliefert? Da hat zum Beispiel der Hadith-Gelehrte Sahih al-Bukhari zum Beispiel in der Hand gehabt und er hat, beziehungsweise dieses Buch wollte er überliefern und dann hat er einen Schüler beauftragt, dieses Buch vorzulesen in der Sitzung. Und die Tatsache, dass der Lehrer anwesend ist und diese Lesung, die er überliefert aus seinem Buch, mitverfolgt und billigt, das heißt darüber schweigt, bedeutet, ja, genauso wie ihr es hört aus diesem Buch, habe ich es von meinem Lehrer gehört und ihr dürft das aufschreiben. Und das ist eine Art der Überlieferung. Das heißt, der Lehrer muss nicht selbst alles aussprechen, sondern er kann auch das Buch jemandem geben zum Vorlesen und anwesend sein und zuhören und sagen, genau so habe ich es überliefert und die anderen dürften dann sagen, ich überliefere diesen Hadith über meinen Lehrer so und so und er wiederum über seinen Lehrer so und so weiter und so fort. Und hier ist es erwünschenswert, dass der Leser, der dieses Buch vorgelesen hat, eben ein Bittgebet spricht für seinen Lehrer am Ende der Sitzung. Und das gilt für alle Sitzungen. Das heißt, wenn du in deiner Moschee bist und dein Lehrer hat einen Unterricht gehalten und hat dir etwas beigebracht, gehört es dazu, dass man am Ende ihnen ein Bittgebet spricht. Und Al-Khatib al-Baghdadi sagte, ich habe sogar gehört, wie manche unserer Freunde oder Gefährten am Ende der Lesung immer sagten, radiyallahu an al-Shaykh, das heißt, möge Allah mit dem Sheikh so und so zufrieden sein und auch mit seinen beiden Eltern und auch mit allen Muslimen. Schaut euch einmal an, was für ein wunderbares Bittgebet das ist. Möge Allah mit dem Sheikh zufrieden sein und möge Allah mit seinen Eltern zufrieden sein, subhanallah, denn die Eltern, sie sind doch der Grund dafür, dass dieser Sheikh überhaupt diesen Unterricht halten konnte. Und möge Allah mit allen Muslimen zufrieden sein. Du kannst dir sicher sein, lieber Bruder, wenn du ein Bittgebet sprichst von dieser Art, für jeden Muslim, für jeden Gestorbenen und für jeden Lebendigen, für jeden Kommenden, Allah wird dir Hasanat schreiben, in einer Menge, die du dir nicht vorstellen kannst. Denn für jeden einzelnen Muslim, für den du Dua gemacht hast, wird Allah dir zweifellos eine gute Tat niederschreiben. Diese Sache soll natürlich aufrichtig sein. Auf keinen Fall darf der Schüler zum Beispiel dann übertrieben sagen. Also was heißt übertrieben sagen? Wichtig ist die Absicht. Ja? Also nicht, dass der Schüler zum Beispiel dann geht zum Lehrer und sagt, Allah ibarak fiik, ach, du sag Allah khair, möge Allah schon was belohnen. Und er will dadurch zeigen, dass er für seinen Lehrer Dua macht. Nein, das ist nicht erwähnt. Dann lieber ein Bittgebet, liebe Geschwister, das vom Herzen kommt, statt ein Bittgebet, das man aus Riya, aus Augendienerei macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und umgekehrt genauso. Also ihr müsst euch vorstellen, ich möchte noch einmal daran erinnern. Macht euch bewusst, das was ich euch vorlese, das sind Bücher, die circa 1000 Jahre alt sind. Und diese Überlieferungen gehen ja noch einmal ein paar Generationen zurück, denn der Imam hat zwar im 5. Jahrhundert gelebt, aber er überliefert ja rückwärts. Das heißt, diese Umma, liebe Geschwister, diese Umma überliefert diese Charaktereigenschaften seit der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zum heutigen Tag. Zeig mir eine Umma, in der es so etwas Gleiches gibt. Zeig mir eine Umma, in der sie über ihren Propheten und über die Gefährten ihres Propheten, sei es die Juden, mit den Freunden Musas, wo sind die Überlieferungen über Musa alaihi salatu wasallam, seine Gefährten, über Charakter oder Anstand? Wo sind die Überlieferungen über Isa alaihi salam und die Jünger, wie sie miteinander umgegangen sind und wie die Jünger umgegangen sind mit ihren Schülern und so weiter und so fort. Wo ist das? Sie hätten das auch machen können. Aber subhanallah, Allah hat große Weisheit, warum er diese Sache vorbehalten hat für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genauso der Lehrer soll auch, wenn er selbst zum Beispiel den Unterricht hält, er soll auch ein Bittgebet sprechen für seine anwesenden Geschwister. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen unsere Sünden vergeben, die vergangenen und auch die zukünftigen, sodass wir Allah subhanahu wa ta'ala antreffen, während er mit uns zufrieden ist. In diesem Fall darf der Lehrer beim Bittgebet mit sich selbst beginnen, bevor er die anderen in sein Bittgebet einschließt, indem er zum Beispiel sagt, möge Allah mir vergeben und euch vergeben. Und das gilt als vollkommen in Ordnung und anständig und ist vielleicht sogar eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Yarhamun Allahu wa akha Ad. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, möge Allah sich unser erbarmen und auch dem Gefährten der Ad. Ad ist ein Volk der damaligen Araber gewesen. Zu ihnen ist ein Prophet entsandt worden namens Hud alayhi salatu wassalam. Diese Überlieferung ist aber nicht authentisch. Das macht aber nichts, denn wir haben einen anderen Hadith, der sinngemäß das Gleiche besagt. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam hat einmal die Kriegsbeute unter den Muslimen verteilt. Daraufhin sagte ein Mann, das heißt, dieser Mann sagte in Anwesenheit von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, die Art und Weise, wie er die Kriegsbeute verteilt hat, ist eine Art, durch die er Allahs Wohlgefallen nicht erlangen wollte. Wal'iyadu billah. Er spricht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er eine schlechte Absicht gehabt haben soll bei dieser Verteilung. Der Sahabi geht sofort schnurstracks zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt zu ihm, was er gehört hat. Daraufhin sah er, wie das Gesicht des Gesandten sallallahu alaihi wasallam rot anlief und wie er zornig wurde, sodass der Sahabi sich innerlich gesagt hat, hätte ich doch das ihm gar nicht mitgeteilt. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, يَرْحَمُنَ اللَّهُ وَمُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرْ. Das heißt, möge Allah sich unser erbarmen und auch Moses erbarmen. Er wurde noch mehr gekränkt als die Art, wie ich jetzt gerade gekränkt worden bin, und trotzdem blieb er geduldig. Dieser Hadith ist unter anderem im Musnad von Ahmad überliefert und die Muhaqqiqun sagen, der Isnad ist sahih. Das heißt, liebe Geschwister, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat diese Person weder beleidigt, noch hat er diese Person bloßgestellt, noch hat er diese Person erniedrigt, noch hat er diese Person zur Rede gestellt. Was meint ihr, was das für einen Einfluss hat auf einen Menschen, wenn er erwartet und Angst hat, dass er angegriffen wird und dann plötzlich sieht er nichts als Barmherzigkeit? Aber aus dem Hadith entnehmen wir, und das ist was natürlich das Entscheidende an der ganzen Angelegenheit, dass man auch für sich selbst erst als Lehrer Dua machen darf und danach für die anderen. Aber jetzt könnte der eine oder andere fragen, ist das so wichtig? Lieber Bruder, worum geht's? Es geht hier darum, dass wir im Islam jede Sache, die wir aussprechen, auf eine Sunna des Propheten zurückführen wollen. Deswegen sagten manche Salaf sogar, wenn du es schaffen kannst, dass du dich nicht einmal kratzt, es sei denn, du kennst dafür eine Belieferung, dann versuch es, dich dran zu halten. Kratzen nicht einmal, ja. Es geht einfach als ein Ausdruck der Übertreibung, dass man versuchen soll, nichts zu machen, es sei denn, man kennt darüber eine Sunna über den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und die Belohnung für solche Sachen, die wir in unseren Augen als Kleinigkeiten betrachten, die weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Belohnung jenseits ist ewig. Ebenfalls gehört es, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du zu deinem Lehrer gehst und ihm etwas vorlesen möchtest. Zum Beispiel ein Hadith oder ein Kapitel aus einem Buch oder eine Seite aus dem Koran al-Karim, die du auswendig gelernt hast. Dass du erst anfängst zu lesen, wenn dein Lehrer dir sagt, fang an. Oder zumindest du weißt, dass dein Lehrer, die Sachen nicht wortwörtlich stehen, es geht darum, dass du weißt, dass der Lehrer will, dass du anfängst. Kann sein, es gibt eine Gewohnheit und du weißt, der Lehrer ist eilig, du möchtest es anfangen, dann natürlich wartest du nicht, bis er dir sagt, okay, sondern aber es geht allgemein darum, du sollst nicht anfangen, bis der Lehrer dir sagt, ja, jetzt fängst du an. In der folgenden Überlieferung über einen Mann namens Muhammad ibn Abdullah ibn al-Muttalib al-Shaybani, er sagte, ich bin einmal zu Abu Bakr ibn Mujahid gegangen. Abu Bakr ibn Mujahid ist einer der bekannten und großen Imame über die koranischen Lesarten. Er ist gestorben im Jahr 324 und hat ein berühmtes Buch geschrieben, heißt As-Sab'a. Er sagte, ich bin zu dem Gelehrten ibn Mujahid gegangen, um ihm vorzulesen, das heißt, um ihm Koran vorzulesen. Dann ist mir ein anderer Mann zuvor gekommen. Also ich war zuerst da, aber ein anderer Mann ist mir zuvor gekommen. Er hatte einen großen Bart und einen großes Haupt, einen großen Kopf. Und dann hat er plötzlich angefangen, einfach zu lesen. Ist mir also zuvor gekommen. Daraufhin sagte Ibn Mujahid, rahimahullah ta'ala, ist nicht Mujahid, der Schüler von Ibn Abbas, sondern ist ein anderes, Ibn Mujahid. Er sagte, mach langsam, mein lieber Freund, denn ich habe Muhammad ibn al-Jahm al-Samri sagen hören, wie Al-Farra Folgendes gesagt hat, Adabu nafsi, thumma adabu dars. Al-Farra ist einer der Imame der arabischen Sprache, einer der großen Gelehrten der arabischen Sprache. Er sagte, zuerst einmal lernst du Anstand in Bezug auf deine eigene Nafs, dein eigenes Ego, und danach lernst du Anstand in Bezug auf das Lernen und Unterrichten über Dars. An dieser Stelle sieht man natürlich sehr schön, wie der Gelehrte plötzlich parat hatte, eine Überlieferung sofort. Weil alles, was sie sagen wollen, wollen sie zurückführen auf eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder eines Sahabi oder eines anderen weisen Gelehrten, denen es zu folgen gilt. Sollte man es eilig haben,
weil man zum Beispiel etwas zu tun hat und man kann die Reihenfolge nicht einhalten. Und das ist zum Beispiel der Fall, wann ist der Fall? Zum Beispiel, du gehst in ein, und du weißt es, nach dem Salah, nach dem Freitagsgebet. Der Imam ist mit dem Gebet fertig. Und die Leute haben Fragen. Ach, du siehst vor dir jemand, lass ihn zuerst. Wenn du es eilig hast, bittest du ihn darum. Und nicht auf eine Art und Weise, dass du ihn übergehst. Weil für manche Leute, sie bitten und sagen, ach, ich kann dich nur ganz kurz fragen, und dann fragt er direkt. Er übergeht ihn. Nein, du sollst fragen und nicht seine Scham ausnutzen. Und wenn er dir erlaubt, erlaubt er dir. Wenn nicht, dann wartest du, das ist besser für dich und reiner für dich. Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, berichtet. Er sagte, einmal kamen zwei Männer zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Der eine war aus Thaqif, Thaqif ist ein Stamm, und der andere war von den Ansar. Die Ansar waren die Sahaba aus Medina, wie wir alle wissen. Daraufhin sagte, also derjenige, der von den Ansar aus Medina war, er war zuerst da. Und der aus Thaqif kam danach. Und ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Ansar groß gelobt hat im Koran Karim. Allah sagte unter anderem über sie, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Das heißt, sie bevorzugen andere sich selbst gegenüber. Sie geben anderen den Vorzug gegenüber, ihnen gegenüber selbst. Das heißt, sie nehmen etwas in Kauf dafür, dass andere dafür einen Vorteil haben. Und nicht egoistisch genau um das darum. Und dann sagte der Thaqafi, der als Zweiter eigentlich erst da, sagt er zum Ansari, sag mal, du gehörst doch zu denjenigen Leuten, über die Allah im Koran gesagt hat, sie bevorzugen andere sich selbst gegenüber. Was hältst du davon, wenn du mich zuerst vorlässt? Er sagte, bitteschön, darfst du. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und genau das gleiche gilt, wenn man einen Gast hat oder ein Fremder da ist. Du bist zum Beispiel mit deinem Imam in der Moschee immer. Und da kommt jemand von Weitem oder du kennst ihn nicht und es ist bekannt, dass er nicht jeden Tag in die Moschee kommt. Dann lass ihn Vorrang, dann hast du ebenfalls, inshallah ta'ala, eine Sunna umgesetzt. Warum? Hört euch die folgende schöne Überlieferung an. Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma. Ein Gefährter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und sogar einer von denen, die sehr viele Hadithe über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, überliefert haben. Er sagte, einmal kam ein Mann von den Ansar zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, o Gesandter Allahs, es gibt da ein paar Angelegenheiten, die ich dich fragen möchte. Der Prophet s.a.w. sagte, setz dich hin. Daraufhin kam ein anderer Mann von den Thaqif. Könnte sein, dass es die gleiche Geschichte ist, aber die hat eine zusätzlich schöne Information. Daraufhin kam ein anderer Mann von den Thaqif. Er sagte, o Gesandter Allahs, ich habe auch ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka al-ansari. Sabaqaka al-ansari. Das heißt, der Ansari ist dir zuvor gekommen. Er ist zuerst dran. Daraufhin sagte der Ansari, radiallahu ta'ala anhu, er ist ein fremder Mensch. Und der Fremde hat uns gegenüber ein Anrecht. Deswegen beginne du mit ihm zuerst. Radiallahu anhu. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich dem Mann aus Thaqif zuerst zugewandt und sagte, wenn du möchtest, werde ich dir deine Fragen beantworten, die du mir stellen wolltest. Und wenn du möchtest, kannst du mir sie jetzt stellen und ich werde sie dir beantworten. Was ist der Unterschied? Also entweder ich beantworte dir die Fragen direkt, bevor du sie mir stellst, weil ich weiß, was du mich fragen möchtest, oder ich beantworte dir die Fragen, nachdem du mir die Fragen gestellt hast. Daraufhin sagte der Mann, o Gesandter Allahs, ich möchte, dass du mir die Fragen beantwortest, noch bevor ich sie dir stelle. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, du bist zu mir gekommen, um mich nach der Verbeugung im Gebet und nach der Niederwerfung und nach dem Salah und dem Fasten zu fragen. Daraufhin sagte der Mann aus Thaqif, ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, du hast genau das gesagt, was ich dir fragen wollte.
Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn du dich in die Verbeugung begibst, dann lege deine beiden Handinnenflächen auf deine Knie und spreize deine Finger. Dann bleib in dieser Position, bis jedes Gelenk zur Ruhe gekommen ist. Und wenn du dich niederwirfst, dann wirf dich ordentlich auch auf deine Stirn nieder. Und gemeint ist damit, dass man auch in dieser Position eine Weile bleiben soll, denn er sagte, und picke nicht, so wie ein Huhn pickt. Und verrichte dein Gebet am Anfang des Tages und am Ende des Tages. Daraufhin sagte der Mann, O Prophet Allahs, und was ist, wenn ich zwischen diesen beiden Zeiten auch beten sollte? Darf ich zwischen diesen beiden Zeiten auch beten? Er sagte, wenn du zwischen diesen Zeiten beten möchtest, darfst du auch zwischen diesen Zeiten beten. Und faste von jedem Monat am 13., 14. und 15. Daraufhin stand der Thaqafi auf, der Mann aus Thaqif auf, und wandte sich dem Ansari zu, als wollte er zu ihm sagen, bitteschön, ich bin mit meinen Fragen fertig. Und das gehört auch zum Anstand, dass er eine Frage gestellt hat, beantwortet bekommen hat und nicht die Zeit unnötig verschwendet. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Ansari, wenn du möchtest, beantworte ich dir deine Frage, bevor du sie stellst. Du kannst sie aber auch zuerst stellen und dann werde ich dir sie beantworten. Er sagte, nein, o Prophet Allahs, teile mir bitte direkt mit, was ich dich fragen wollte. Daraufhin sagte er, du bist zu mir gekommen, um mich über den Hajj zu fragen. Der Hajj ist der Pilger aus der Hajj. Du bist zu mir gekommen, um mich über den Hajj zu fragen, welche Belohnung ihn erwartet dafür, dass er sein Haus verlässt und wenn er nach Arafat gegangen ist und welche Belohnung ihn erwartet, wenn er die Steine wirft in Mina und welche Belohnung ihn erwartet, wenn er seinen Kopf rasiert und welche Belohnung ihn erwartet, wenn er den Tawaf, das Umschreiten der Kaaba, vollendet hat. Daraufhin sagte der Ansari, O Prophet Allahs, ich schwöre bei demjenigen, der dich mir entsandt hat, das ist genau das, was ich wissen wollte. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand die Hajj vollzieht, das ist natürlich eine ungefähre Übersetzung, ja, wenn man die Hajj vollzieht, sich aus seinem Haus begibt und auf sein Reittier setzt, für jeden Schritt, den man macht, gemeint ist offensichtlich das Tier, für jeden Schritt, den man macht, bekommt man entweder eine gute Tat niedergeschrieben oder es wird einem eine Sünde vergeben. Wenn man in Arafat steht, wird Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, zum untersten Himmel hinabsteigen. Und er sagt, schaut auf meine Diener, wie sie schmutzig und mit bestaubten Haaren gekommen sind. Ich mache euch zu Zeugen, die meinten die Engel, ich mache euch zu Zeugen, dass ich ihnen ihre Sünden vergeben habe. Ich mache euch zu Zeugen, dass ich ihre Sünden vergeben habe, selbst wenn sie so viele wären wie die Tropfen Regen, die vom Himmel runterkommen. Und selbst wenn sie so viel wären wie der Sand. Und wenn man als Hajj die Steine geworfen hat, vielleicht die bei der Hajj nicht waren, ein Ritual ist es, wenn man am Eid-Tag nach Mina kommt, dass man einen großen Steinhaufen am Jamratul Aqaba siebenmal bewirft mit Steinen und auch an den darauf folgenden drei Tagen alle drei Jamarat, alle drei Steinhaufen jeweils einmal jeden Tag bewirft. Er sagt der Prophet sallam, und wenn man die Steine geworfen hat auf die Steinhaufen, so weiß niemand, welche Belohnung ihn erwartet, bis er sie am Tag der Auferstehung im vollen Maß bekommt. Und wenn man seinen Kopf rasiert hat, bekommt man für jedes Haar, das hinuntergefallen ist, von seinem Kopf am Tag der Auferstehung Licht.
Und wenn man seinen Tawaf um das Haus, sein Umschreiten um das Haus beendet hat, werden einem die Sünden vergeben, sodass man dasteht wie am Tag, an dem man von seiner Mutter geboren worden ist. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist in Sahih ibn Hibban überliefert und Al-Albani sagte, er ist Hasan Ghairi. Aus diesem Hadith, ich wollte ihn der Schönheit halber komplett vortragen, aber entscheidend ist hier an dieser Stelle, dass der Ansari radiallahu anhu dem aus Thaqif, der fremd war, den Vorzug gelassen hat. Und das gehört zum Charakter und das gehört zum Anstand und das gehört zum Iman. Wenn wir solche Sachen nicht umsetzen, liebe Geschwister, ist unser Iman nicht vollkommen. Wenn wir solche Sachen nicht umsetzen, ist unser Iman nicht vollkommen. Ebenso gehört es, liebe Geschwister, zum Anstand, dass man seinem Lehrer nicht mehr vorliest, als er es einem erlaubt, beziehungsweise als man ihm eigentlich gesagt hat. Schaut euch mal an, stellt euch vor, der Lehrer sagt zu euch, heute lesen wir zusammen diesen Abschnitt. Heute lesen wir zusammen 5 Hadithe. Heute lesen wir zusammen 2 Seiten aus dem Koran. Das war's. Der Lehrer wird sich schon was dabei gedacht haben, warum er diese Menge vorgegeben hat. Und deswegen geh nicht hin und sag ihm, wie wär's, heute haben wir Zeit, lass uns doch ein bisschen mehr machen. Das macht man nicht. Passt mal auf, ein Mann war einmal bei Imam al-Auza'i. Al-Auza'i war einer der berühmten Fiqh-Gelehrten. Ein Mann war einmal bei Al-Auza'i und sagte zu ihm, O Imam, ich habe 30 Hadithe. Offensichtlich wollte er diese Hadithe ihm vortragen, um sicherzugehen, dass er die Hadithe richtig auswendig gelernt hat. Ich habe 30 Hadithe. Er sagte ihm, okay, trag sie mir vor. Während der Schüler ihm diese Hadithe vorgetragen hat, der Imam al-Auza'i hat die Hadithe angefangen zu zählen. Aber der Schüler hat das nicht gemerkt. Er zählte 1, 2, 3, leise. Als dann der Schüler mit den 30 Hadithen zu Ende war, fertig war, er hat nicht gezählt, hatte angefangen mit dem 31. Daraufhin sagte der Mann zu ihm, Yabna achi, ta'allam al-sidqa, qabla an ta'allam al-hadith. O Sohn meines Bruders, lerne erst einmal wahrhaftig zu sein, lerne erst einmal Ehrlichkeit, bevor du Hadithe anfängst zu lernen. Und ähnlich war es mit Muhammad bin Yusuf al-Thiryabi, rahimahullah ta'ala, als einmal ein Mann zu ihm kam, heißt Abdullah ibn Harun, er sagte zu ihm, erzähle mir 5 Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, offensichtlich. Beziehungsweise umgekehrt, der Schüler wollte wieder seinem Lehrer das vorlesen, aber das spielt keine große Rolle. Daraufhin hat er angefangen, ihm die 5 Hadithe vorzulesen und der Lehrer Al-Firyabi hat auch wieder gezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Der Schüler sagt, ich habe es nicht gemerkt, dass er gezählt hat. Als ich mit dem 6. Hadith angefangen habe zu lesen, zu ihm vorzutragen, sagt er, اذهب فتعلم الصدق ثم اكتب الحديث. Er sagte, geh fort. Und lerne erst einmal ehrlich zu sein und danach schreibst du erst die Hadith auf. Ebenso gehört es, liebe Geschwister, zum Anstand, dass der gläubige Mensch in einer Sitzung, wenn er lernt, das Gefühl hat, dass er einer der Niedrigsten ist. Überheblichkeit zerstört den Charakter des Muslims. Das heißt, er gehört zu den Niedrigsten. Er darf nicht das Gefühl haben, dass er einer der Besten ist. Sonst wird er überheblich. Ein Mann einmal wollte bei Imam Malik ibn Anas, der berühmte Imam des malikitischen Madhab, er wollte einmal beim Imam eine besondere Stellung haben. Und dann hat er mit Leuten gesprochen, die bei ihm ein gutes Wort einlegen. Er hat mit seinem Vater gesprochen und sein Vater hat dann mit Imam Malik gesprochen und seine Freunde haben gesagt, pass auf, wenn mein Sohn so und so kommt, bitte er bringe ihm was bei und behandle ihn gut und so weiter und so fort. Da sagte der Mann, der heißt Muhammad ibn Ja'far ibn Ibrahim, spielt keine große Rolle, er sagte, ich bin dann eines Tages zu Imam Malik in seine Sitzung gegangen. Und ich dachte, dass ich aufgrund meiner Position, die ich habe durch meinen Vater und durch die anderen, die mit ihm gesprochen haben, Und aufgrund meiner Verwandtschaft mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam habe ich gedacht, dass ich eine besondere Stellung bei Imam Malik haben werde. Daraufhin bin ich zwischen den Reihen, habe ich mich durchgedrängelt, bis ich zum Polster gekommen bin, auf dem sich Imam Malik rahimahullah ta'ala stützte, auf dem er sich stützte. Er sagte, der Imam hat sich kein Millimeter bewegt, weil ich gekommen bin. Und er hat mir sogar das Gefühl gegeben, mir deutlich zu spüren gegeben, dass er mich verabscheut. Und das hat mich innerlich verletzt, sodass ich danach zu meinem Vater zurückgegangen bin und zu den Freunden meinen Freunden gegangen bin, also die damals ein gutes Wort bei ihm einlegen sollten. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, okay, wir müssen mal Imam Malik fragen. Sie haben einen Mann geschickt zum Imam Malik und ihn zu fragen, warum bist du mit ihm so umgegangen? Und geh doch mit ihm bitte freundlich um, das ist unser Sohn und weiß nicht was. Und gib ihm eine gute Stellung in der Sitzung. Wisst, damals gab es keine Mikrofone, sodass es vollkommen egal ist, ob jemand hinten an der Wand sitzt oder vorne sitzt. Sondern damals, derjenige, der vorne sitzt, hat am meisten mitbekommen. Und der vorne sitzt, der Imam sah ihn, rahimahullah ta'ala. Daraufhin sagte Imam Malik zu diesem Gesandten, er sagte, Muhammad ibn Ja'far gilt bei uns genauso wie jeder andere in der Sitzung. Denn es handelt sich hier um Sitzungen, in denen Wissen weitergegeben wird. Wer zuerst da ist, hat das Erstanrecht. Das heißt, wer zuerst an einen Platz gekommen ist, er hat das, den Erstanrecht. Das gilt übrigens für Moscheen genauso. In Moscheen, wer zuerst gekommen ist, niemand darf dieser Person den Platz wegnehmen und ihm sagen, steh auf, da soll sich jemand anderes hinsetzen. Es gibt also in der Moschee gibt's keine Platzreservierung. Außer für den Imam natürlich, wo er betet, logischerweise. Okay? Aber das gibt es nicht. Oder zum Beispiel, dass man in die Moschee früh geht, einen Platz reserviert am Freitag und dann sich woanders hinsetzt oder woanders hingeht, was erledigt und dann zurückgeht und sagt, das ist mein Platz. Manche Gelehrte sagen sogar, sein Gebet ist ungültig, weil er an einem Ort betet, den er zu Unrecht unterschlagen hat. Und deswegen, liebe Geschwister, der Imam, rahimahullah ta'ala, hat keinen Unterschied gemacht. Und deswegen hatte es auch die große Wirkung gehabt mit dem Schüler. Der Schüler hat gesagt, danach später habe ich mich an diese Sache gehalten und mich genau dahingesetzt, wo gerade Platz gewesen ist. Und das ist, liebe Geschwister, die Imame von damals, sie haben ja gerade diesen Effekt auch bewirkt. Sie wollten ja nicht nur, dass eine Person Wissen bekommt. Was bringt es denn, wenn er einen Hadith oder den Propheten lernt, sallallahu alaihi wasallam, wo es darum geht, dass man sich an die Regeln halten soll in einer Sitzung, dass man anständig sein soll und so weiter und so fort, wenn er denn der Erste ist, der diese Regeln bricht, indem er sich zwischen die Leute drängelt und die Leute stört. Deswegen, der Charakter kommt zuerst und danach kommt das Wissen. Natürlich ist es eine Teil des anderen, aber sollte die Priorität und Reihenfolge sollte eingehalten werden. Diese Gleichheit, das heißt diese Gleichberechtigung unter den Schülern, nicht alle Gelehrte sahen das so. Also manche Gelehrte waren auch der Meinung, dass man sehr wohl manche Schüler anderen bevorzugen darf, aber aufgrund ihres Fleißes und aufgrund ihrer Nützlichkeit für die Umma. Das heißt, jemand, der gelehrt ist, ist nicht wie jemand, der nicht gelehrt ist. Und der Lehrer hat nicht Zeit für alle Menschen. Und deswegen, wenn er sich seine Zeit nimmt, speziell für bestimmte Personen, im Gegensatz zu anderen, kann man in dieser Hinsicht ihm nichts vorwerfen. Wallahu ta'ala a'lam. Und das kürzen wir ab an dieser Stelle. Wie gesagt, darüber gibt es Berichte über Sulaiman ibn Mahran al-A'mash und andere, rahimahumullah ta'ala. Ebenso, liebe Geschwister, ein sehr wichtiges Thema, und das ist so ziemlich auch das letzte für heute, ist die Thematik, dass man junge Leute bevorzugt. Und damit spreche ich mich an und jeden Menschen an, der irgendwie religiöses Wissen, besonders religiöses, weil das ist Wissen, was uns als erstes interessiert, vermittelt an die Leute. Dass junge Leute haben das Erstanrecht und sie sind, ich will nicht sagen bevorzugt, aber sie sind diejenigen, in denen man die größte Hoffnung setzen kann. Als ein Mann einmal in der Sitzung von Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu war, kam einer vorbei und sagte, also Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu ta'ala, der Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er saß in einer Sitzung mit Jugendlichen. Und die Jugendlichen waren um ihn herum und da kam ein Mann vorbei. Daraufhin sagte Hudhayfa zu ihm, warum setzt du dich denn nicht mit uns hin? Er sagte, würde ich gerne machen, aber ehrlich gesagt, bei dir sind nur Kleinkinder, also er war erwachsen, er wollte sich nicht mit den anderen zusammen hinsetzen. Daraufhin wurde Hudhayfa radiallahu anhu zornig und sagte, hast du nicht gehört, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat? قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرْهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمْ. Das ist aus Surat al-Anbiya, wo die Götzendiener aus dem Volk von Ibrahim a.s. gesagt haben, nachdem er einen der den großen Götzen, alle Götzen zerstört hatte, bis auf den großen Götzen, und sie wussten nicht, wer das war. Und dann sagten manche Leute, wir haben gehört von einem jungen Mann, der Ibrahim genannt wird. Das heißt, wer hat die ganze Sache inszeniert? Ein junger Mann, ein Jugendlicher, radiallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam. Und auch das Gleiche, sagte er, hast du nicht gehört, wie Allah im Koran gesagt hat, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Das ist Surat al-Kahf, der 13. Ayah. Es handelt sich, oder sie sind eine Gruppe junger Knaben, die an ihren Herrn geglaubt haben. Gemeint ist in der Surat al-Kahf, geht es um die berühmte Geschichte von Leuten, denen Allah subhanahu wa ta'ala ihr Herz geleitet hat. Und sie waren Jugendliche, die geflohen sind vor dem Götzendienst ihres Volkes und geflohen sind vor ihrem eigenen Volk. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie recht geleitet. Das heißt also das Gute, deswegen sagt der Hudhayfa radiallahu anhu am Ende dieser Überlieferung, وَهَلِ الْخَيْرُ إِلَّا فِي الشَّبَابِ, befindet sich etwa das Gute bei anderen als bei unseren Jugendlichen. Und deswegen, liebe Geschwister, das sage ich auch an jede Moschee und an die Moscheevorstände und auch an die Eltern, dass die Arbeit mit den Jugendlichen, und ich verstehe unter Jugendliche, also jetzt nicht nur 13-, 14-Jährige, nein, noch mehr und noch weniger, dass diese Arbeit, liebe Geschwister, eine der wichtigsten Arbeiten ist, wenn nicht überhaupt die wichtigste Arbeit ist. Denn die Jugendlichen von heute sind die Verantwortlichen von morgen, sodass man ihnen von Zeit zu Zeit auch wirklich Verantwortung übergeben soll, damit sie eines Tages dieser Verantwortung auch gewachsen sein werden. Und wie heißt es? Sie sind die Träger dieser Religion gewesen von damals und sie werden auch die Träger der Religion sein von morgen. Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, einer der vertrauenswürdigen Überlieferer, der im Jahr 123 oder 127 gestorben ist, er sagte, innamal khayru fi shabab, das heißt, das Gute befindet sich in erster Linie in den Jugendlichen. Und Alqama, rahimahullah ta'ala, einer der Gefährten von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, sagte, ma hafidhtu wa ana shabun, ka'anni anzuru ilayhi fi qirtasin aw waraqa. Er sagte, diejenigen Sachen, die ich auswendig gelernt habe, als ich noch ein kleiner Junge war, es kommt mir so vor, als würde ich sie auf einem Blatt vor meinen Augen sehen. Das heißt, er kann sie noch sehr, sehr gut auswendig. Deswegen, liebe Bruder, liebe Schwester, die Zeit, die jugendliche Zeit, ist die Zeit, die du nutzen sollst, um den Koran zu lernen, um die 40 Hadithe von Imam Nawawi zu lernen, um deine Religion allgemein zu lernen. Und sag nicht erst einmal, mache ich meine Schule und danach mache ich mein Abitur und danach mache ich meine Universität und danach weiß nicht was. Und irgendwann mal, wenn ich Geld gesammelt habe, fange ich mal an, mich mit meiner Religion... Nein, lieber Bruder, du hast, während du in der Schule bist und während du in der Universität bist, am meisten Zeit, und frag diejenigen, die Sachen abgeschlossen haben, wie es ist, wenn sie in ihr Berufsleben eingestiegen sind. Im Gegenteil, zur Schulzeit und zur Universitätszeit hast du am meisten Zeit, deswegen lerne zu dieser Zeit lerne die Sprache, lerne den Koran al-Karim und lerne deine Religion so viel du kannst. Denn das Wissen ist ein Meer, aus dem du nur ein bisschen schöpfen kannst. Du wirst sowieso niemals fertig werden. Aber du sollst versuchen, so viel wie möglich daraus zu profitieren. Und wir alle kennen eine berühmte Begebenheit von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. Er sagte, Umar, radiallahu Umar, der zweite Khalifa, zu seiner Amtszeit, wenn er irgendetwas besprechen wollte, dann hat er den Leuten, den Sahaba, die bei der Schlacht von Badr teilgenommen haben, sie gerufen, um sich mit ihnen zu beraten. Denn sie sind Paradiesbewohner, liebe Geschwister, und sie sind Menschen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zweifellos zufrieden ist. Er hat sie zu sich gerufen und
Er sagte, Abdullah ibn Abbas sagte, er erlaubte nicht nur den Leuten von Badr, sondern er erlaubte mir auch teilzunehmen. Also Ibn Abbas war nicht jemand, der von Badr teilgenommen hat, aber er war eine Ausnahme. Dann haben manche Sahaba gesagt, wie kannst du diesem kleinen Jungen gewähren, an dieser Sitzung teilzunehmen? Wir haben auch andere, wir haben auch unsere Kinder, die wir mitnehmen könnten. Also bitte, lass die Kinder aus dem Spiel. Daraufhin sagte der Umar radiallahu anhu, ihr wisst doch, wer er ist. In Klammern gemeint, ihr wisst, es ist der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er hat ein Wissen, was viele andere nicht haben an Wissen. Eines Tages erlaubte er ihnen, an einer Sitzung teilzunehmen, und er erlaubte auch mir, an dieser Sitzung teilzunehmen. Und er fragte sie über die Aya im Koran al-Karim, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Das heißt, wenn die Hilfeleistung oder der Sieg Allahs kommt und die Befreiung, die Eroberung, und du siehst, wie die Menschen in die Religion Allahs in Scharen einströmen, dann lobpreise deinen Herrn, dann sinngemäß, dann lobpreise deinen Herrn, bitte ihn um Vergebung, denn er ist wahrlich derjenige, der die Reue annimmt, häufig annimmt. Er fragte die Leute, was meint ihr zu dieser Ayah? Was ist damit gemeint? Und sie haben zusammengefasst diese Ayat interpretiert, gemäß der offensichtlichen Bedeutung der Ayat, wie der Mensch sie versteht. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma hingegen, er sagte, nein, hiermit ist die Befreiung, die Eroberung Makkas gemeint. Und gleichzeitig ist die zweite Ayah eine Ankündigung, ein Hinweis auf den Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Allah wollte ihm sagen, wenn die Eroberung Makkas geschehen ist, dann bitte Allah um Verzeihung und Vergeben, denn dein Ende naht. Denn deine Aufgabe ist erfüllt. Mekka ist erobert. Die Menschen strömen in die Religion Allahs ein. Die arabische Halbinsel wird auch nach deinem Ableben noch in den Islam einströmen. Und deine Aufgabe, O Muhammad, hast du somit erfüllt. Und daraufhin sagte radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu, wie könnt ihr mich tadeln, nachdem ihr das erlebt habt, was ihr gerade eben erlebt habt. Und als einmal ein Mann namens Sa'id ibn Rahmah al-Asbahi zu einer Sitzung von Abdullah ibn Mubarak kam. Abdullah ibn Mubarak war einer der Zeitgenossen von Imam Malik, ist gestorben 181. Er war auch ein Überlieferer von Hadithen. Er sagte, einmal bin ich zur Sitzung von Abdullah ibn Mubarak gegangen bei Nacht und mit mir waren meine Gefährten. Niemals ist mir irgendjemand von ihnen zuvor gekommen. Und Abdullah ibn Mubarak kam immer mit den älteren Leuten zur Sitzung. Also die Jungen, die saßen schon da. Und Abdullah ibn Mubarak kam dann mit den Älteren erst später, mit denen, die 30, 40, 50 Jahre schon alt waren. Dann haben die Leute zu ihm gesagt, die Älteren zu Abdullah ibn Mubarak gesagt, Mensch, die Leute, die Jungen, die nehmen uns den Platz weg. Die kommen uns immer zuvor. Daraufhin sagte Abdullah ibn Mubarak, ich habe viel mehr Hoffnung auf sie als auf euch. Denn ihr, Allahu A'lam, wie lange ihr noch leben werdet. Aber diese da, ich gehe davon aus, dass sie länger leben werden als er. Daraufhin sagte der Überlieferer Sa'id, ich war dann derjenige, der sie alle überlebt hat. Und als letztes möchte ich noch die folgende Überlieferung euch erzählen, wie wichtig es ist, dass man auf die Jugendarbeit am meisten achtet, liebe Geschwister. Und zwar sagte Yahya ibn Humayd, oder Hamid al-Tawil, wir sind eines Tages zu Hammad ibn Salama gegangen. Hammad ibn Salama ist ein Gelehrter des 2. Jahrhunderts, gestorben im Jahr 167 und überliefert über Imam Malik und über andere. Und er ist ein vertrauenswürdiger Hafiz. Wir sind einmal zu Hammad ibn Salama gegangen und vor ihm saßen Jugendliche, junge Leute. Und er erzählte ihnen Hadithe und brachte sie ihnen bei. Wir haben uns dann zu ihm gesetzt und dann zu ihm gesagt, Hammad ibn Salama, wir sind ältere Leute aus deiner eigenen Familie. Wir sind zu dir gekommen. Du lässt uns im Stich und wendest dich den anderen zu, den kleinen Jungen zu. Daraufhin sagt er, rahimahullah ta'ala, ich habe im Traum gesehen, dass ich am Ufer eines Flusses stand. Ich hatte einen Eimer in der Hand und habe eine kleine umgesetzte Palme begossen. Ich habe eine kleine umgesetzte Palme
begossen. Und ich habe diesen Traum interpretiert, als dass diese kleine Pflanze die jungen Knaben sind, die in meiner Sitzung vorkommen. Deswegen, liebe Geschwister, bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala für mich und für euch, dass wir diese Sache ernst nehmen. Und in allererster Linie gilt das natürlich für den Vater und für die Mutter in Bezug auf ihre eigenen Kinder. Liebe Geschwister, wenn du möchtest, dass dein Sohn eines Tages für dich betet, an einem Tag, an dem du dieses Bittgebet am dringendsten brauchen wirst, dann musst du jetzt schon dafür arbeiten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Sohn Adams gestorben ist, dann sind alle seine Taten zu Ende und abgeschnitten, bis auf in dreierlei Hinsicht. Und eine davon ist eben, dass man ein rechtschaffenes Kind hinterlässt, das für einen Bittgebete spricht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.